Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Wir haben jetzt Freitagabend um 23.05 Uhr und wir nehmen jetzt noch die Folge für nächste Woche Dienstag auf.
Ja, sportlich.
Ich glaube, ich muss dich gar nicht fragen, ob du Bock hast.
Ich bin schon saumüde auf jeden Fall.
Ja, die Müdigkeit kickt, aber wir haben uns heute vorgenommen, eine Folge mit 45 Minuten zu produzieren.
Mal gucken, ob wir das schaffen.
Ja.
Aber findest du es nicht auch ein bisschen wieder komisch, dass wir hier wieder zusammen sind?
Ja, oder? Vor allem jetzt auch in diesem Setting. Wir sitzen hier sonst immer im Bett, wo wir jetzt ja auch schon oft Nachrichten von Freunden bekommen haben, so haha, hier so Bettgeschichten, ne? Aber jetzt sitzen wir wie so zwei Politiker oder Politikerinnen auf Stühlen, die wir hier in das Schlafzimmer gestellt haben. Unter uns ist einfach so eine, ja, eine Tagesdecke, die eigentlich über dem Bett immer hängt.
Alles für den Ton.
Ja, alles für den Ton. Und ich bin so gespannt. Aber du hast ja schon gesagt, dein Rücken tut sonst immer weh. Und wahrscheinlich wärst du eingepennt.
Ja, das auch, stimmt. Und ich glaube, weil ich immer sitze wie so ein ganz komischer, wie so ein Shrimp.
Wie so ein Shrimp.
Sitze ich auf der Arbeit immer genau so auf dem Stuhl. Und da wundere ich mich, warum ich Rückenschmerzen habe. Ganz komisch. Also ja, daher kommt es.
Ja, stimmt. Aber ich konnte es mir direkt schon vorstellen. Aber ich sitze auch immer wie so ein Shrimp da. Vielleicht wäre das auch eine Merch-Idee.
Shrimp. So, das ist doch voll die gute, das gute
Meme.
Guck mal, ich hab gar keine Worte mehr für heute, weil ich schon so
schlecht, du brauchst sehr viele.
Ja, voll das gute Bild dafür, dass man genau weiß, wie man sitzt.
Ja, und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das auch direkt.
Ja.
Geil. Aber wir haben uns ja heute auch privat getroffen vorab und deswegen, glaube ich, wurde es auch so spät mit der Podcast-Folge, weil das letzte Mal persönlich vor Ort gesehen haben wir ja, glaube ich, auch irgendwann Ende November.
Ja, ist schon sau lange her. Auch wenn natürlich dazwischen Weihnachten, Silvester und so weiter, du warst auf Madeira.
Und da habe ich sogar noch eine richtige lustige Randinformation erfahren. Und zwar, also du weißt ja, ich war ja nicht allein auf Madeira, wir waren zu sechst. Aber tatsächlich war sogar noch eine Person vor Ort, die ich kannte.
Was ein Zufall.
Ja, was ein Zufall. Einfach mein Ex-Freund von vor zigtausend Jahren, wo ich mir so einfach denke, ne, so als gemeinsame Beziehung hat es nicht geklappt, aber dann einfach zig Jahre später ist man im selben Zeitraum am selben Ort, aber ich habe ihn nicht getroffen.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, wie hast du das eigentlich rausgefunden, dass er auch da ist? Du hast ihn ja nicht gesehen, oder?
Nee, also tatsächlich über Insta, aber nicht, weil wir uns folgen. Also ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt Instagram hat oder doch. Aber wir haben durch unsere gemeinsame Zeit einen gemeinsamen Freundeskreis über die Jahre gehabt, wo er oder zu manchen Leuten oder zu vielen hat er auch sogar noch eine sehr gute, enge Bindung. Und eine Freundin von uns beiden hat mir dann halt geschrieben, ach krass, du bist auch auf Madeira? Dingsbums auch.
Und wie seid ihr damals auseinandergegangen?
Ah, vermeintlich im Guten, Schrägstrich, aber auch doch nicht so im Guten. Und dann wurde es eigentlich doch nochmal nicht so schön.
Interessant, weil, wie du weißt, wollen wir genau das Thema heute ansprechen.
Genau.
Und zwar, dass man immer vermeintlich denkt, Beziehungen enden ja im Guten. Beziehungsweise so die These, gibt es das überhaupt? Versuchen wir vielleicht mal am Ende zu beantworten. Wer weiß, gibt es überhaupt, dass Beziehungen eben im Guten überhaupt enden? Oder wenn sie immer eklig nach so einer Trennung, beziehungsweise schlecht? Weil ich kenne das so ein bisschen von mir selber. Man denkt immer, ja, ist ja alles gut.
Ja.
Und dann auf einmal, da ist doch irgendwie was im Busch. Oder irgendwer verhält sich dann doch komisch aus der Emotion heraus, aus Wut, aus was auch immer da war. Ja. Und genau das wollen wir heute so ein bisschen beleuchten, nämlich so das Thema, man sagt, wir bleiben Freunde, doch dann später gibt es dann eben diese ganzen so auch mal passiv-aggressive Instagram-Posts oder irgendwelche Streitigkeiten.
Ja, das sieht man vor allem immer bei Social Media mit den ganzen Influencern, die dann immer, also man sagt ja schon spaßeshalber, die sind immer mit so einem Kreis, wo jeder mit jedem mal zusammen ist und immer durch so passiv-aggressive Posts oder Stories merkst du dann auf einmal, dass was im Busch ist und dass die Leute doch nicht mehr zusammen sind.
Ja, aber ich glaube, da sprichst du jetzt sehr dein Trash-TV
ja.
an, weil das habe ich nicht in meinem Following-Dings Instagram. Aber genau heute wollen wir uns eben genau diese Dynamiken anschauen und was dahinter steckt und wie ihr vielleicht auch eure Beziehung am besten reflektiert, um nicht in diese alten Muster zu verfallen und halt viel schneller mit eurem Leben weiterzumachen, wenn eben diese Beziehung nicht mehr das ist, was es eigentlich sein sollte oder das auch einfach euch nicht mehr gut tut.
Mhm. Ja, und da fallen tatsächlich auch direkt schon meine Eltern mit ihrer Scheidung mir direkt ein, weil ich fand irgendwie so anfangs haben die so voll sachlich und abgeklärt halt auch uns das, also uns Kindern gesagt, so ja, sie werden sich trennen und pipapo. Und ich hatte irgendwie als Kind so das Gefühl, hey, okay, die haben irgendwie alles geklärt auch und ja, das ist voll friedlich. Und ich weiß auch noch, wie ich einem sehr guten Freund gesagt habe, dass ich mich voll wundere, weil das ja so friedlich ist und alle irgendwie so, ja, das haben, was sie haben wollen. Ja, und 5 Jahre später fing dann Armageddon an. Also da war es nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen.
5 Jahre?
Ja.
Das ist schon krass. Weil wir reden ja hier, ob es nach einer Trennung direkt eigentlich eklig wird. Ich hoffe, dass man nach 5 Jahren eigentlich schon damit viel weiter ist. Ja, voll. Weil es ist ja auch so interessant, diese Psychologie des Loslassens, ne?
Mhm.
Also, weil manchmal, und das finde ich sau interessant, ist Verlust wie so ein kleiner Entzug und das Gehirn reagiert ähnlich wie bei einer Sucht.
Mhm.
Und Liebe ist halt natürlich sehr schwer zu definieren, das wissen wir alle, da sie eine Mischung aus verschiedenen Emotionen darstellt, die Ähnlichkeiten mit Suchtverhalten aufweisen. Und beide, also Liebe und Sucht, führen dazu, dass Menschen nach mehr suchen. Also so eine Art positive Verstärkung und unangenehme Effekte bei Abwesenheit vermeiden. Und Verliebte können Gelüste und Kontrollverlust erleben, was auch typische Merkmale der Sucht sind. Und beide Phänomene können bei einem Ende schädliche Folgen wie Depression oder auch Suizid nach sich ziehen.
Oh, krass.
Und, ja, das, also ich habe es jetzt, zum Glück kenne ich da niemanden, aber ich kann es mir schon vorstellen, vor allem wenn man vielleicht jung ist und wirklich diesen Schmerz, der ja so hart ist, wenn es sowieso und dieser Verlust ist ja schon über, also ein übertrieben krasses Gefühl, kann es ja auslösen. Vor allem, also bei jung und alt, ist ja eigentlich egal, welches Alter man hat, das ist schon richtig krass.
Aber ich glaube, jung ist sogar noch krasser, weil wir alle kennen das doch. Ich meine, wenn man halt mehrere Beziehungen hatte, dass man noch dann immer so dachte, oh, es ist der schlimmste Heartbreak ever. So schlimmer kann es nicht kommen.
Ja.
Und dann so ein paar Jahre später denkt mir so, okay, das war nix.
Ich habe da sogar zum Teil, also heutzutage jetzt nicht mehr, aber so mit Welt war ich da so 12.
Ja.
Wo ich so erste Heartbreak, so oh mein Gott. Da habe ich dann nicht gegessen.
Oha.
Also ich hatte so gar keinen Appetit, so einen richtigen Appetitsverlust.
Ja.
Und ich weiß noch, dass meine Oma so mein Kind, isst doch mal was und so. Da war ich so, ja, ich kann nicht. Ich hab...
Ja.
Ja, das war einfach richtig krass damals. Aber neurobiologisch beeinflusst romantische Liebe das Belohnungssystem im Gehirn, ähnlich wie Drogenabhängigkeit. Dopamin wird ausgeschüttet und beeinflusst die Wahrnehmung von Belohnung. Und trotz dieser Parallelen ist Liebe nicht unbedingt eine Sucht, natürlich, da Sucht eine Störung der Anpassung ist, bei der das Verhalten unabhängig vom Kontext wird und das Aufhören schwerfällt. In einigen Beziehungen kann dies vorkommen, aber stellt sich die Frage, ob dies dann eine pathologische oder eine wahre Liebe ist. Und natürlich ist das dann nicht, also es fühlt sich vielleicht so an wie Sucht oder die gleichen Areale werden angesprochen, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber manche Symptome oder das Gefühl ist dann zum Teil, was da abgeht, einfach ähnlich.
Ich muss da auch eher so an die jüngeren Jahre denken. Da hatten wir, ich glaube, wir haben auch schon so oft drüber gesprochen, aber ich finde so ganz früher, wenn man so ganz jung war und in einer Beziehung war, da wollte man ja gefühlt jede Sekunde miteinander verbringen. Und wenn dann, weiß ich nicht, der damalige Freund oder so einen Tag was anderes gemacht hat, dachte man sich so, oh mein Gott.
Verlustangst,
ja, genau, so Sucht. Wie kann ich das bloß aushalten? Ich vermisse ihn so sehr. Und so, ich finde so mittlerweile denkt man sich einfach nur so, geil, jetzt habe ich Zeit für mich alleine. Ich meine, gut, darf ich jetzt auch nicht so ganz vergleichen, weil ich bin ja seit zigtausend Jahren in einer Beziehung. Ich finde, das eh anders.
Ja.
Und ich glaube, in der Anfangszeit von einer Beziehung kannst du eh nicht ohne. Also das ist schon so auch diese rosa-rote Brille. Man will permanent miteinander abhängen. Aber ich finde schon, dass man so in diesen jungen, naiven Jahren auch krasser Heartbreak bei Momenten hatte, wo es eigentlich noch gar keinen Heartbreak gibt, so.
Ich würde auch sagen, dass sich das jetzt anders angefühlt hat als damals. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es genauso hart war damals für mich. Weil, wenn ich zurückblicke, natürlich ich schon erkennen kann, dass das nicht so eine wirkliche Liebe war, sondern eher so ein Crush, von dem du enttäuscht wurdest. Und gar nicht, wie es jetzt war, so richtig, ja, verliebt. Und auch, da hatte man auch körperlich, also da hatte ich, habe den nicht mal geküsst, glaube ich. Weiß es gar nicht mehr. Aber so halt, ne? Ich meine, ja. Jetzt gehören ein paar andere Sachen dazu, aber...
Was? Wirklich? Ja, aber da sind wir ja auch schon bei dem Punkt Herzschmerz. Du hast ja schon gesagt, das tut jetzt vielleicht sogar mehr weh, als wenn man jetzt rückblickend früher mal guckt. Und es gibt so einen wissenschaftlichen Fun-Fact. Und zwar gibt es im Gehirn sozusagen keinen Unterschied zwischen physischem Schmerz und emotionalen Schmerz, weil der gleiche Bereich eben aktiviert wird. Das finde ich einfach krass, weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, ein Stein fällt dir auf den Fuß, tut dir Sack weh und ein emotionaler Schmerz tut einfach so dasselbe Areal im Gehirn irgendwie ansprechen.
Was ein Vergleich.
Das ist mir so das Erste, was mir eingefallen ist. Aber mir ist als Kind auch wirklich mal so ein Ziegelstein auf meinen großen Zeh gefallen.
Heute ist mir eine Schere auf meinen Zeh gefallen.
Mit der Spitze.
Ja.
Und wie sieht der noch aus?
Ja, ich hab's dann so gedacht, okay, kommt da jetzt Blut durch meine Socke oder so, aber es war nix.
Boah, Glück gehabt.
Ja, voll. Es hat kurz wehgetan, aber ich hab nicht mal geweint.
Sehr gut. Weil ich hab da schon, als ich mir meinen Fuß gebrochen hab, ist, glaube ich, 3 Tage später die Nachbarin von oben, in Mainz noch, die hat irgendwie ein Messer beim Kochen fallen gelassen und das ist irgendwie...
Triggerwarnung.
So in ihren Fuß oder so. Also nicht extremst schlimm, aber schon so, dass sie in die Notaufnahme sind. Und die ist dann auch rumgehumpelt wie ich.
Stimmt, daran erinnere ich mich, ja. Oh, aber es ist krass, dass die gleichen Areale da angesprochen werden.
Genau, weil wenn eine Beziehung endet, erlebt das Gehirn die Trennung als Verlust, was eben eine starke Reaktion im Belohnungssystem des Gehirns auslöst. Und die Ablösung von einem geliebten Menschen führt eben zu einem Mangel an Dopamin. Das ist ja das Glückshormon. Ja, also auch kennt man ja von Schokolade. Also da sagen ja auch viele, wenn man das isst, gibt es dann eben viel Dopaminausschüttung. Und
auch bei Sport.
Genau, auch bei Sport. Deswegen hat man dann so ein Glücksgefühl. Und dieser Mangel an Dopamin führt dann eben zum Gefühl von Schmerz und auch Enttäuschung und kann eben auch diese beiden Gefühle sozusagen verstärken. Und das Gefühl von Herzschmerz ist also nicht nur metaphorisch, sondern hat eben auch eine biologische Grundlage, die eben diesen Schmerz, den man hat, dann auch sehr real und messbar macht.
So ein bisschen auch jetzt wie beim Verlust vorhin, also finde ich schon ein bisschen vergleichbar. Mhm. Obwohl ich sagen muss, bei Liebeskummer, genauso wie es hier beschrieben wird, dass man das wirklich spürt, hatte ich auch.
Mhm.
Und das hatte ich vorher auch nicht so gedacht, dass man sagt, ja, okay, mein Herz ist gebrochen, bla bla bla. Aber das ist halt sich wirklich manchmal so richtig wie, als würde dir so jemand auf die Brust drücken oder so. Das ist wirklich irgendwie, bei mir war es zumindest so, war es halt echt manchmal krass spürbar, dass es so richtig, wirklich wehtut.
Ja, das glaube ich auch, weil ich habe auch irgendwo mal aufgeschnappt, dass so eine Trennung von einer Person eigentlich fast wie so ein Tod sein kann. Also so vom Verlustgefühl her, weil im Endeffekt hat ja die Person eine sehr große Rolle in deinem Leben gespielt. Und von heute auf morgen ist sie meistens kein großer Teil mehr, also in deinem Leben. Ich meine, außer ihr bleibt natürlich befreundet und es geht wirklich gut. Aber im Prinzip wird die einfach aus seinem Leben weggecuttet. Also ob du jetzt Schluss gemacht hast oder nicht oder andersrum. Aber im Prinzip trauerst du ja dann auch irgendwie darum.
Ja.
Und darüber hinaus zeigt die Forschung, dass Liebeskummer ähnliche neurochemische Prozesse wie Drogensucht auslösen kann, was erklärt, warum Menschen so stark auf eine Trennung reagieren können und es auch schwierig finden, diese Phase zu überwinden. Das kennt man ja auch von Suchterkrankungen, dass eben da der Entzug sehr, sehr schwer ist und dass die meisten ja dann ja rückfällig werden, beziehungsweise, ich meine, ich kenne jetzt niemanden, der suchtkrank ist in der nächsten Ebene oder habe mit niemandem jetzt groß drüber gesprochen, aber ich glaube, dass man auch oft sagt, dass Suchterkrankte oftmals rückfällig werden, bis sie irgendwann wirklich komplett damit aufhören können.
Ja, also das ist auf jeden Fall bei einer richtigen Suchterkrankung. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es bei Verlust sehr ähnlich ist. Also es spielt ja wieder auf das ähnliche und die ähnliche Thematik hier auf jeden Fall ab. Es ist halt wirklich, glaube ich, da wieder wichtig, also so ähnlich wie bei so einer Suchterkrankung, einen richtigen Cut zu ziehen, um dass es eben nicht eklig wird, dass man nicht gewisse Mechanismen hat oder Dynamiken, die sich danach entwickeln können, weil halt immer noch mal danach irgendwie was da ist, wenn man noch in Kontakt bleibt. Ja. Also meistens. Es ist, natürlich kommt es immer darauf an, wie man sich trennt etc. Aber ich glaube, vor allem, wenn sich eine Person trennt, womit dann die andere vielleicht nicht gerechnet hat, logischerweise, ja. Es ist ja meistens so, man setzt sich ja echt selten hin. Zumindest könnt ihr uns mal gerne sagen, ob das jemand schon so erlebt hat, dass man sich halt hinsetzt. Ich habe drüber nachgedacht, bla bla, es läuft nicht mehr. Ich trenne mich und die andere Person sagt, oh gut, dass du es ansprichst, ich wollte es eigentlich auch sagen. So, und das ist ja voll selten.
Also ich glaube, es gibt schon immer Anzeichen, also dass halt eine Beziehung irgendwann nicht gut läuft. Aber ich glaube, dass oftmals der andere Partner das vielleicht auch gar nicht so registriert. Dass es eher viel mehr in einem selbst ist und einem Sachen bewusst werden, die vielleicht nicht mehr gut laufen, die einen unglücklich machen. Und auch dieses Thema Trennung, das ist ja sehr, sehr emotional eigentlich. Und die bringen ja sehr oft auch das auf den Tisch, was halt während der Beziehung vielleicht auch verdrängt wurde. Ne? Also genau, wir sagen ja auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Therapie, wie hoch muss der Leidensdruck werden, damit sich ein Mensch entschließt, sich Hilfe zu holen, ja? Und dasselbe ist ja eigentlich auch bei einer Trennung, weil wenn der Leidensdruck irgendwann so hoch ist und man halt nicht mehr glücklich ist, dann zieht man da halt seine Bilanz und trennt sich. Aber das schwemmt halt sehr viel hoch und wahrscheinlich in diesen Situationen, wo dann der Partner Ablehnung, weiß ich nicht, von dem, der Schluss macht, irgendwie erhält, dann geht es ja auch, warum machst du das, wieso, das war doch so und so. Und dann streiten sich ja auch sehr viele. Und das ist halt auch richtig viel emotionale Arbeit, die ja dann auch irgendwie, ich sag mal, blöde Früchte vielleicht noch wochenlang mit sich trägt, womit man dann auch noch zu kämpfen hat.
Ja, und vor allem bei diesem Thema, das bringen dann eben Sachen auf den Tisch, die verdrängt wurden oder die nicht gelaufen sind, da ist ja immer auch ganz viel Schuldzuweisung dabei, dass man dann sagt, naja, du hast es verkackt oder du, anstatt auch bei sich selber anzusetzen, auch je nachdem, welche Dynamik da dann in dem Sinne im Spiel ist oder wer sich auch getrennt hat. Weil ich glaube, die Person, die am Ende so die Reißleine zieht oder sagt, ich kann es nicht mehr, ist ja vielleicht weniger die Person, die am Ende dann, also die Schuld sozusagen eher auf sich nimmt.
Ja.
Meistens vielleicht.
Ja, ich meine, man sagt ja oft eigentlich, dass es immer am anderen dann liegt. Auch wenn jedem bewusst ist, es sind immer zwei.
Genau.
Letztendlich. Und ich meine, ich denke sicherlich, dass es auch Beziehungen gibt, wo dann der ein oder der andere sagt, ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, wir haben uns entfremdet. Es gibt vielleicht per se auch keinen extremen Grund, aber auch das wird ja dann bei der anderen Person dann halt voll die Selbstzweifel sehen, weil die vielleicht schon immer dachte, ach, eigentlich passt alles.
Ja.
Und sich dann so denkt, oh mein Gott, was habe ich dann vielleicht sogar falsch gemacht oder habe ich mich irgendwie verändert? Also ja, finde ich auch irgendwie.
Und auf der Basis Freunde bleiben ist halt dann unmöglich.
Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Hattest du denn mal die Situation, dass dir jemand gesagt hat, lass uns Freunde bleiben?
In einer Situationship, aber nicht in einer Beziehung.
Okay.
Habe ich auch gedacht, wird funktionieren, aber hat nicht funktioniert.
Nee,
das hat gar nicht funktioniert. Und es war auch so, dass man das dann, glaube ich, erst danach checkt. Wenn man, glaube ich, so diese Phasen durchläuft, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal oder gleich nochmal drauf zu sprechen, dass es ja so gewisse Trennungsphasen gibt, durch die man so durchläuft, die auch ganz interessant sind, weil man sich da selber so ein bisschen beobachten kann und auch dann weiß, okay, nach der Phase kann ich vielleicht dann mit dem und dem rechnen, so, das ist auch ganz normal. Aber ich glaube, Freunde bleiben, also hat da auch nicht funktioniert, weil da die Gefühle einfach viel zu groß waren. Dass man dann nicht damit fein ist, dann den anderen vermeintlich einfach weitermachen zu sehen.
Ja.
Irgendwie dann auf Instagram vorstellen. Oder sonst irgendwas, auch wenn das nicht die Realität abspielt. Aber man hat ja per se keinen Kontakt mehr zu der Person.
Ja.
Oder dann nur vereinzelt. Und dann denkst du vielleicht trotzdem so, was macht der oder die gerade? Und mit wem ist der oder die? Und dann hängst du ja irgendwie noch so da dran und kannst gar nicht so eine neutrale Freundschaft wahren, der man dann am Ende, sagt der eine vielleicht auch dann schon, ja, ich date jetzt wieder. Also so, wie, was macht das dann mit dem anderen, ne? Oder mit der anderen? Das ist ja schon irgendwie dann so, über was redet man, über was redet man nicht? Ich glaube, da muss, um da wirklich erstmal drüber hinwegzukommen, wenn da noch starke Gefühle sind, muss da einfach ein krasser Cut sein. Social Media weg, Nummer alles weg, weg, alles weg. Und dann alles einfach erstmal weiterleben und dann kann man von mir aus nochmal irgendwann drüber sprechen, wenn es dann überhaupt noch nötig ist, dass man die Person noch in seinem Leben hat, finde ich auch manchmal ein bisschen, warum?
Ja, ich glaube, das ist dann die Gewohnheit, dass halt viele dann auch einfach so sagen, ist ja integriert. Ich meine, ich muss ja schon zugeben, man mag ja dann auch die Familie, sag ich mal, glücklicherweise mag man dann die Familie des früheren Partners. Und ich finde, das war dann auch komisch. Also wenn du dann halt nicht mehr Weihnachten oder Silvester mit denen feierst, wenn du dann keine Geburtstage mehr von denen schreibst, ich habe dann auch überlegt, ja, schreibe ich dann noch alles Gute oder kommt das irgendwie blöd? Ja. So, ich glaube, das eher wahrscheinlich sind es alle äußeren Umstände, die einen noch so vermeintlich drüber nachdenken lassen, dass man das freundschaftlich weiterhalten kann, aber halt nicht wegen der Person.
Ja, genau, weil ich glaube, ganz oft sind wirklich so die, vielleicht auch die Schwiegereltern oder Schwiegereltern in Spee oder was auch immer, oder auch Freunde, die vielleicht sagen, der war doch gar nicht so schlecht und wie auch immer, ne, oder der Person hat schon einen neuen Partner oder Partnerin und die Schwiegermutter oder Vater denkt sich, die alte war aber besser oder so. gibt's bestimmt auch und das füttert das Ganze ja und es macht es irgendwie ja noch viel, viel schlimmer für die neue oder den neuen oder wie auch immer, wenn sich da noch die Eltern einmischen oder auch für einen selber, dass man da so ein bisschen dann sich hinterfragt, mache ich gerade jetzt wirklich das Richtige? Also war bei mir so damals, dass dann wirklich ein paar Familienmitglieder kamen und gerade, warum und so, was denn der Grund? Und das war doch total toll und so. Und da sage ich ja auch nicht, dass es nicht so ist.
Ja.
Aber wenn man sich entliebt, dann kann man das auch nicht mehr am Ende retten und sagen, ja, der Typ ist ja so toll und alles. Ja, damit hat es ja auch nichts zu tun gehabt. Aber da fängt man natürlich dann schon an sich zu zweifeln, habe ich das Richtige gemacht, wenn sich da dritte Parteien anfangen einzumischen, ohne deine Entscheidung zu akzeptieren. Natürlich kann man fragen, warum, das ist eine legitime Frage, aber es kann halt auch irgendwie ekliger werden für einen oder auch für beide, wenn da die Familie auf einmal anfängt, da mit zu interagieren.
Hinterfragen auch.
Und
so. Weil wir haben ja eh schon oft auch so über so Themen gesprochen und du kannst halt den Menschen auch nur bis zur Stirn gucken. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch bei Beziehungen. Weil nur, was du jetzt quasi auf Familienfeiern oder Urlauben oder sonstigen siehst, heißt ja nicht unbedingt, dass das genau das, was auch quasi zu Hause abgeht, auch widerspiegelt. Weder im Positiven noch im Negativen.
Ja,
denn wir hatten ja auch schon oft über Social Media gesprochen und dass da ja auch sehr viele, weiß ich nicht, Couple-Influencer oder generell Leute auch sehr viel Happy Family und Märchenbeziehungen, weiß ich nicht, darbieten und auf einmal schreiben sie dann ja, also okay, das sind jetzt wieder bekanntere Leute, aber die sagen dann auch von heute auf morgen, ja, ich bitte es zu berücksichtigen, wir gehen jetzt getrennte Wege, ich möchte mich aber auch nicht dazu äußern. Und dann denke ich mir so, ja, dann sind aber auch alle Sachen, die komplett jetzt, sag ich mal, auf der Instagram-Page sind, sind ja dann auch nicht immer echt.
Ja, weil ich glaube, sowas wie Instagram oder wer postet irgendwelche Bilder zuerst. Das sind ja schon heutzutage so Faktoren, die irgendwie da auch berücksichtigt werden.
Ja.
Und wo man auch viel oder wo es viele Menschen gibt, die dann noch viel daran hängen, glaube ich, an ich poste entweder extra irgendwas, um den anderen zu zeigen, wie toll jetzt mein Leben ist ohne die Person, obwohl es ja alles nur Show ist oder oftmals am Anfang, dass man dann auch mehr postet, dann postet man irgendwelche Zitate, irgendwelche Lieder, irgendwie so Kram. Und dann denkt man so, ich glaube, die Person hat irgendwie wieder ist
vielleicht so, meint die vielleicht den Ex-Partner, die Ex-Partner?
Ja, so irgendein Lyrics oder keine Ahnung. ist ja auch alles okay.
Oder I deserve more.
Ja, so. I know my worth. Nee, ist ja auch alles okay.
Ja.
Denke ich mir, bis zu einem gewissen Grad. Und es ist halt auch wichtig, glaube ich, dass wenn man das macht oder wenn man auch den Partner ständig noch stalkt auf Instagram oder irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen oder sowas, dann einfach damit auch irgendwann aufzuhören. Weil das ist so eine unnötige Verbindung noch.
Ja.
Und in der man sich ständig immer und immer wieder diese Kopfschmerzen gibt, indem man sich das anguckt.
Ja, vor allem, ich frage mich halt auch, was bringt es dir? Weil im Endeffekt jetzt auch angenommen, keine Ahnung, es ist jetzt ein Paar, sie hat sich von ihm getrennt und sie weiß, dass es die richtige Entscheidung ist und stalkt den aber dann trotzdem dauerhaft auf Instagram und guckt, was der jetzt macht, ob der neuen Mädels folgt. Und am Ende, keine Ahnung, hat der dann irgendwie eine neue Freundin oder so. Und ich meine, ich glaube, bis zum gewissen Grad kann ich es verstehen, weil man irgendwie trotzdem noch gucken will, wie es so in dem Leben weitergeht.
Klar, Interesse ist, das genau, glaube ich, menschlich.
Also ich würde jetzt auch gern wissen, ob mein Ex-Freund jetzt auch mal eine Freundin hat. Also falls du zufällig in den Podcast hörst, keine Ahnung, schreib uns auf Instagram. Aber ich könnte eigentlich einfach mal unsere Freunde fragen.
Aber,
mal
selber fragen,
ja. Ja, einfach so. Aber ja, es ist schon crazy, weil wenn ich, guck mal, ich habe einfach gemeinsame Freunde mit ihm. Und diese Freunde sind wirklich einer der engsten für mich auch zum Teil. Und er hat einfach immer noch auch mit denen zu tun, so. Also ich muss sagen, als wir so getrennt waren, war er halt einfach schon so integriert, dass sie da auch nicht gecuttet haben,
ja,
so.
Ja.
Und wir haben uns, glaube ich, vor 3 Jahren oder so auf einer Hochzeit dann auch mal wieder getroffen. War auch also super nett, super sympathisch, irgendwie gar nicht komisch. Aber wo ich mir so denke, krass, weil man hat halt einfach gar nichts mehr im Leben des anderen zu tun. Und ansonsten verpassen wir uns auch immer auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern.
Aber ich glaube, weil das schon so lange her ist,
ja,
kann man jetzt auch sagen, komm, wir können ganz normal miteinander reden. Ja. Und es war ja auch eine schöne Zeit und man hat sich, sonst irgendwie ist nicht das und das passiert. Aber sobald es eben durch diese Faktoren, die wir jetzt auch genannt haben, eben so zu diesem Ekligen wird, und man irgendwie sich so mental da reinsteigert, ich glaube, da muss man selber irgendwann wirklich darüber nachdenken, ich lösche die Nummer, damit ich nicht mehr schreiben kann. Ich mache aktiv, lösche ich den auch auf Instagram weg oder so. Gut, es ist vielleicht schwieriger, wenn die Person öffentlich ist, weiß ich nicht. Dann kannst du ja immer wieder darauf
zugreifen. Blockieren.
Genau, blockier. Das ist einfach so ein, auch so dieses, ich gucke die Followerliste an. Das ist ja auch so, habe ich auch mal gemacht. Das ist eigentlich so blöd.
Das macht einen nur verrückt.
Ey, das sah aus, als wäre der Typ auf einer Mädchenschule gewesen. Richtig schlimm. Da dachte ich mir auch so, ja, dann malst du dir aus, meinst du die oder die? Und so, was bringt dir das einfach? Also jeder macht das, ist okay. Ich sage ja auch selber so, ey, mein Gott, ne? Aber solange man sich dann nicht mehr darauf aufhängt, einfach irgendwann sagt, ey, ciao, jetzt ist genug.
Ja, aber du hattest ja auch schon so ein bisschen angeteasert, ne, dieses, wer postet zuerst Bilder mit neuen Dates und so weiter. Und das ist ja auch alles so ein bisschen dieses Macht- und Kontrollverhältnis, weil es gibt ja auch solche so Phänomene, dieses, wer hat zuerst Schluss gemacht? Also, dass man gar nicht auf sich sitzen lassen will, dass mit einem Schluss gemacht wurde,
ja, das
sondern
ja.
Ich habe Schluss gemacht. Und das führt ja dann auch schon zu Diskussionen. Und tatsächlich, ich weiß, meine Eltern hören den Podcast nicht, bei meinen Eltern ist das auch so.
Ich bin die Verlassene und ich bin das Opfer, oder?
Nee, im Nachgang, ich glaube, die haben irgendwann getauscht. Also erst war der eine der Meinung, ja, die haben sich beide irgendwie getrennt. Dann hat der andere gemeint, ja, ich habe mich getrennt. Dann hat der andere gesagt, ich habe mich getrennt. Wo ich mir einfach so denke, eigentlich ist es auch scheißegal. Ich meine, natürlich sitzt dann wahrscheinlich beim Verlassenen der Frust ein bisschen höher. Aber trotzdem, ja, am Ende zählt halt nicht. Also,
aber bei sowas, glaube ich, außer, es gibt ja auch wirklich bei so solchen Familiendynamiken, wo es eine Scheidung gibt, wo auch Kinder involviert sind, die vielleicht auch älter sind, wo das manchmal aber auch gut funktioniert, wirklich gut funktioniert, dass man auch am Ende noch sagen kann, man ist ein gutes Patchwork zusammen und die Eltern, ich kenne es auch von einer Freundin von mir, so die Families, das ist voll cool. Und da funktioniert es sehr gut, dass die Eltern irgendwann gemerkt haben, naja, passt nicht mehr oder so. Ne? Vielleicht war es auch mal kurz eklig, weiß ich jetzt nicht. Aber die haben sich voll gut arrangiert wegen den Kindern. Weil natürlich, wenn du da was dranhängen hast und irgendwie älter bist, dann schon Kinder hast, auch vielleicht Eigentum und so weiter, da kann es wirklich richtige Schlammschlachten geben, glaube ich.
Ja.
Und wenn es da gut ausgeht und du noch sagen kannst, wir sind befreundet, ihr habt neue Partner, man sieht sich vielleicht trotzdem mal irgendwie an Weihnachten und so weiter, dann ist es ja ein super schöner Outcome.
Ja.
Und auf lange Sicht kann man Freunde bleiben. Außer es wird dann halt vielleicht so wie bei deinen Eltern, dass man da einfach sagt, nein.
Ich glaube, es ist auch noch zu frisch, weil ich bekomme das, also ja, ich kenne auch ein Fallbeispiel, da ist es easy locker und die sagen auch für die Kinder, wo ich sage, ja, danke. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele, wo es jahrelang gebraucht hat und zum Teil auch Jahrzehnte, bis sich mal alle wieder friedlich an den Tisch setzen konnten. Also darauf hoffe ich ja auch noch ein bisschen.
Aber ich glaube, dieses Thema, wer ist der Verlassende?
Nee, Verlassene.
Heißt so?
Oder?
Wer ist der Verlassende?
Nee, Verlassene.
Achso, ja. Verlassende, so gegendert.
Verlassen-innen, verlassener.
Ist aber lustig, weil ich doch gemischtes Hack höre.
Ja.
Die sagt immer zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Hackenden. So gegendert-mäßig. Deswegen habe ich gerade so die Verlassenden, aber keine geil. Ahnung, egal. Also die, der oder die, die halt verlassen wurde, ist ja auch oft ein ganz, ganz großer Faktor des Ego.
Mm.
Du hast ja schon angesprochen, weil Trennungen oft eben als Verletzung des Egos erlebt werden, da sie das Selbstwertgefühl und das Bild von sich selbst ganz, ganz stark in Frage stellen können.
Ja.
Und um sich zu schützen, neigen viele dazu, die Schuld auf den Ex-Partner abzuwälzen und die Verantwortung zu leugnen. Und dieser Mechanismus, der als Ego-Deformation bezeichnet werden kann, hilft dabei, das eigene Ego zu bewahren, indem der Schmerz der Trennung und das Gefühl der Ablehnung abgewehrt werden.
Hm.
Was, glaube ich, keine gesunde Haltung natürlich ist, weil man damit es ja leugnet oder
ja,
irgendwie nicht sehen will.
Ja,
zumindest am Anfang.
Hm.
Und da gibt es auch ein ganz cooles Zitat, was ich finde, das voll treffend ist, von Dr. Gary Lewandowski. Und zwar, der Ego-Schutzmechanismus nach einer Trennung führt häufig zu einer verzerrten Wahrnehmung der Ereignisse, bei der der Ex-Partner oder die Partnerin als der alleinige Verantwortliche für das Scheitern der Beziehung dargestellt wird.
Ich würde hier gerne an der Stelle so ein lautes Rufen aus einer Menge einbinden, weil es einfach genau das ist.
Ja.
Einfach also so ein zustimmendes Rufen, weil es ist einfach so.
Und ich muss sagen, weil ich hatte mich ja getrennt damals, ich hatte den Schritt gemacht.
Ja.
Und ich würde behaupten, dass mein Ego nicht verletzt war, weil ich ja den Schritt gemacht habe.
Mhm.
Und ich ja auch, kannst du zustimmen oder nicht, ja auch immer gesagt habe, der andere ist nicht nur schuld, sondern es sind wir beide.
Ja.
Es gibt zwar ein Problem, was man rückblickend in der Retrospektive einfach identifizieren kann,
ja,
aber es sind beide gewesen im Endeffekt.
Ja, und bei dir war der Leidensdruck so hoch, dass du eben gesagt hast, passt nicht mehr.
Passt nicht mehr, ja.
Und klar, der andere hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung von, aber ohne jetzt natürlich dabei gewesen zu sein, war da definitiv die Schuldsprechung in deine Richtung.
Ja, am Ende ja. Und das wurde dann so minimal eklig, würde ich mal behaupten.
Ja.
Auch wenn es dann auch wieder gut war, alles cool und so. Aber es war jetzt keine krasse, kann tausendmal schlimmer werden. Also es war wirklich von 0 bis 100 so eine 10 oder so rückblickend, glaube ich.
Ja.
Aber diese psychologischen Schutzmechanismen sind einfach ein natürlicher Teil des Heilungsprozesses, aber sie können auch dazu führen, dass Menschen eben diesen Verlust dieser Beziehung nicht vollständig verarbeiten und die eigentliche Ursache der Trennung nicht erkennen können.
Kenne ich einige, aber jetzt nicht dich.
Nee, aber ich glaube, es kann auch oft dazu führen, dass Leute mit immer den gleichen Mustern
ja
auch in neue Beziehungen gehen und die immer wieder scheitern können
mm.
und dann immer wieder eklig werden können, ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema für sich, finde ich. Wenn man das halt nicht reflektiert, sich vielleicht nicht die Zeit nimmt, das nicht erkennt.
Ja.
Also manchmal kann man es auch einfach nicht erkennen. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil wir natürlich immer für Reflexion
ja
sind oder plädieren.
Ja, und vor 10 Jahren hätten wir es auch nicht gesehen.
Nee, klar.
Also bei uns selbst.
Hätte ich nicht, ja.
Ja, und ich glaube, selbst jetzt würden wir immer noch dazulernen und in 10 Jahren auch wieder wahrscheinlich noch was Schlaueres parat haben.
Ja.
Aber würdest du sagen, dass du so jemand bist oder generell, wie stehst du dazu, wenn du in einer Beziehung bist und theoretisch dich entliebst, jemanden kennenlernst und direkt weiter in eine Beziehung gehst, würdest du sagen, boah, nee, derjenige muss sich eigentlich Zeit für sich selbst nehmen, um ready für eine Beziehung zu sein? Oder sagst du, nö, ist eigentlich okay.
Ganz kurze Frage nochmal. Hast du jetzt gesagt, ob geht's jetzt um denjenigen, der verlassen wurde oder der verlassen hat?
Der verlassen hat und sich quasi wahrscheinlich vorher entliebt hat und dann irgendwie ein neues kennengelernt
ja.
hat.
Ja, bei mir war es ja so mäßig so.
Mhm.
Hat jetzt nicht lang gehalten. Rückblickend sage ich auch, hatte auch seine guten Gründe. Aber ja, weil ich mich ja schon entliebt hatte, finde ich, ist es möglich.
Mhm.
Aber dann bist du war ich halt direkt bei der neuen Beziehung mit neuen Sachen konfrontiert.
Ja.
Wo ich dann direkt auch gemerkt habe, ist gar nichts. Und jetzt halt durch diese 2 oder 2,5 Jahre Single sein, finde ich halt schon, dass ich das voll cool finde für mich selber, dass ich jetzt das so reflektieren konnte alles. Und jetzt aber auch genau weiß, was will ich und was will ich nicht mehr.
Ja, weil ich muss auch an eine Situation denken, da war ich auch noch jünger.
Bei dir war es auch so.
Ja, ja, deswegen, bei mir war es auch so, aber das war zu, also da war ich wirklich noch jünger und da habe ich auch noch zu Hause gewohnt und da waren meine Eltern so dagegen, weil sie gesagt haben, nö, du brauchst jetzt Zeit für dich alleine. Wo ich mir so einfach denke, wie könnt ihr das denn anmaßen, mir zu sagen?
Nee.
Weil, wie du sagst, ich finde, ganz oft ist es ja so, als Frau, ich meine, gut, ich lebe ja nicht als Mann, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich finde, ganz häufig kenne ich das jetzt auch von Geschichten, dass sich so eine Frau während einer Beziehung irgendwann gegen Ende entliebt. Weißt du, also, keine Ahnung, natürlich adressiert man das vielleicht auch mal, ja, dass es irgendwie scheiße läuft, dass man sich das und das wünschen würde und vielleicht funktioniert es dann einfach nicht und eine Frau tut dann schon quasi mit dem Schluss machen, hat sie das oft schon verarbeitet. Wie gesagt, ich will hier auch nichts pauschalisieren, aber so, sie hat das schon verarbeitet und dann die Entscheidung getroffen und kann dann theoretisch weiterziehen, während ein Mann dann meistens länger, also weiß ich nicht, der verarbeitet, der macht vielleicht Schluss und verarbeitet es dann erst im Nachgang. Und denkt sich so, vielleicht auch, oh scheiße, war eine gute Idee oder scheiße, war eine schlechte Idee.
Ja, ich glaube, da gibt es halt sehr viele Dynamiken und ja. Ich würde da überhaupt nicht sagen, ist richtig oder falsch.
Ja, und auch nicht per se Mann und Frau.
Ja,
aber so
das ist genau.
Den Geschichten, die ich halt immer so kenne, ist es halt
ja,
immer so.
Ja, aber das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass das aber immer, auch wenn jemand der ist, der verlassen wird und direkt kurze Zeit später wieder in einer Beziehung ist, ist es ja per se auch nichts Schlechtes.
Ja.
Oder heißt auch nicht unbedingt, dass der jetzt nicht reflektiert ist. Und ich denke dann immer, wenn das für diese Person dann so passt, ist doch super, wenn die Person einfach sehr schnell wieder weiter das Leben führt und auch nicht mit diesem damit halt kämpft oder dann auch vielleicht erkennt, hey, die Beziehung war auch nichts mehr für mich.
Mhm.
Und die neue Partnerin oder Partner passt viel besser zu mir.
Ja.
Und deswegen finde ich, kann man das überhaupt nicht pauschalisieren oder immer diese Sprüche, boah, du springst von einer Beziehung zur nächsten. Ich glaube, es wird halt ein Problem, solange das immer wieder das gleiche Muster ist, solange man sich eventuell auch gar nicht binden kann oder immer mit denselben Leuten einlässt und die gleichen Muster abspult.
Ja.
Weil irgendwann wird es ja schon immer das Gleiche oder man merkt, oh, der oder die ist schon wieder getrennt oder schon wieder nur in Beziehungen, weil die Person nicht alleine sein kann. Und ich glaube, sowas entwickelt sich dann einfach zu einem
als Muster,
Problem.
Ja. Oder es gibt auch Leute, die ja es lieben, immer verliebt zu sein. Und sobald halt eine Beziehung aus dieser Verliebtheitsphase raus ist, geht die Person, um halt sich das Gefühl wieder woanders zu holen. Ne?
Wieder wie so eine Sucht dann.
Ja,
Verlust,
stimmt.
Sucht, Verlust. Aber es ist auch noch ein Fall, den ich auch hier sehr interessant finde, wenn das eben so eklig wird, die Beziehung. Beziehungsweise ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt was unbedingt daraus resultiert, sondern einfach generell von dieser Trennung, dass sich Menschen selbst sabotieren.
Mhm.
Also zum Beispiel, dass man eben zurückgeht in die Beziehung, obwohl die nicht mehr das ist, was es sein sollte. Und obwohl es auch meiner Meinung nach selten eine gute Idee ist.
Ja, man sagt ja auch immer so, aufgewärmt, es schmeckt nicht so gut. Wobei, bei manchen Gerichten stimmt es nicht.
Nein.
Und ich kenne auch eine Beziehung, da hat es komplett funktioniert. Weil die, glaube ich, in dieser einen, wahrscheinlich, ich glaube, es war ein Jahr Trennung oder so, sind die so persönlich noch mal beide individuell gewachsen, dass die sich irgendwie noch mal wiedergefunden haben und auch Hochzeit, Kind und als Team super sind, aber das kenne ich selten.
Also ist selten auch, habe ich auch so erfahren, also von anderen.
Ich dachte so, hä? Hast du mir vielleicht doch noch ein paar Sachen nicht erzählt?
Ich bin jetzt wieder verlobt. Nee, aber ich glaube, es ist selten und ich glaube, da müssen die Personen ganz stark an diesen Problemen, die sie ja vorher hatten, in dieser Dynamik und in dieser Beziehung gearbeitet haben. Und es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sich auf gewisse Weisen selbst sabotieren, weil dieses Zurückkommen nimmt dir ja diesen emotionalen Schmerz in dem Moment kurzzeitig ja wieder weg.
Ja.
Solange du dann wieder bei der Person bist. Egal, sei es jetzt, es muss ja nicht immer eine toxische Beziehung sein. Es kann ja auch irgendwie sein, okay, es hat nicht mehr gepasst und man trennt sich und man geht trotzdem wieder da rein.
Aus Gewohnheit.
Und weil man den
Schmerz nicht haben will, ja.
Genau, und dann aber aus langer Sicht, glaube ich, geht es immer schief, weil du hast dich an dem Grundproblem meistens nicht gearbeitet.
Ja.
Natürlich gibt es dann auch einen zweiten Punkt, und zwar einfach, dass man Kontakt hält, weil man nicht endgültig loslassen will. Ich glaube auch, dass das ein ganz großer Faktor übrigens ist von diesem Lass Freunde bleiben. Dass man weiß eigentlich, ich trenne mich jetzt und ich verliere den Menschen dann daraufhin. Wie du sagst, das ist wie so ein Tod im schlimmsten Fall.
Ja.
Natürlich lebt die Person noch weiter und so, ist ja klar. Aber einfach so, es fühlt sich so an, okay, cut, komplett, die Person ist aus meinem Leben weg. Und um diese Bindung noch irgendwie zu halten, sagt man einfach, lass doch Freunde bleiben, damit man, glaube ich, in seinem Kopf so weiß, ah ja, dann halte ich ja noch so ein bisschen daran fest.
Aber ich glaube auch zum Teil vielleicht auch, um den anderen nicht so krass zu verletzen. Weil ich muss sagen, den Spruch habe ich tatsächlich auch rausgehauen. Oder ich weiß es gerade gar nicht. Oder ich wurde von meinem Ex-Partner gefragt, ob wir das noch bleiben können.
Das ist schon so lange her, glaube ich.
Boah, nee, ich glaube, der hatte mich gefragt. Ich glaube auch noch per SMS. Und dann habe ich, glaube ich, auch geschrieben, ja, können wir gern machen.
Damals gab es kein WhatsApp, gell?
Ja, genau. Stimmt. Wie viel Geld hat denn noch eine SMS gekostet, weiß ich gar nicht
Limitierte
mehr.
Zeichen.
Limitierte Zeichen auch. Also da hat man sich wirklich sehr überlegt, was man schreibt. Aber nee, ich habe auch einfach gesagt, ja, lass machen, weil du dann einfach dem anderen so ein gutes Gefühl mitgibst.
Ja, oh nein. Na gut, damals, ne, da war das noch anders, wenn man vielleicht jünger war oder so.
Ja.
Aber ich finde es auch interessant, dass solche Dynamiken auch, also dass Selbstsabotage auch sein kann, dass du eben versuchst, den Ex eifersüchtig zu machen.
Ja, kenne ich.
Sei es jetzt über Social Media oder sonst was, weil im Endeffekt denke ich mir, wenn die andere Person schon weiterlebt das Leben und du hängst dich darauf auf und denkst, ich muss das jetzt machen, damit ich der jetzt die Eifersucht mache, aber den oder die juckt es überhaupt nicht, dann ist das doch einfach nur dein Zeitverlust und dein Schmerz und dein Mental Issue, weil du dann daran hängst und dich das doch selber kaputt machst. Du tust dem anderen damit nichts.
Ja, du bist einfach gar nichts. Wahrscheinlich hat der dich nicht mal mehr im Algorithmus oder die Person und sieht dann nicht mal irgendwie,
ja, es gibt ja bei tausende Arten, wie du es auch noch machen kannst. Aber trotzdem ist es einfach nur Arbeit für dich. Und ich würde mich wirklich fragen, bringt mir das was? Muss ich das wirklich weitermachen?
Ja.
Und es kann aber auch sein, dass ich dann, was dazugehört, finde ich, was wir eben gesagt haben, dass sich eben Menschen dann in ungesunde Verhaltensweisen stürzen, um diesen Trennungsprozess zu verlangsamen. Und diese Muster eben zu vermeiden, sollten Menschen ihre Emotionen anerkennen, klare Grenzen setzen und den Fokus auf persönliche Heilung und Wachstum legen. Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl sabotieren oft ihr eigenes Verhalten, da sie nicht denken, dass sie Erfolg oder Liebe verdienen. Und diese negativen Denkweise kann zu verpassten Chancen und ungesunden Verhaltensmustern führen. Und um dies zu ändern, sollte man sich auf positive Selbstgespräche konzentrieren. Sind wir wieder bei Affirmationen. Alte Glaubenssätze hinterfragen und sich selbst Anerkennung und Mitgefühl entgegenbringen. Und es ist wichtig, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden und das Selbstwertgefühl zu aktivieren oder auch aktiv eben zu stärken. Und das hört sich irgendwie so, ja klar, wieder an, finde ich.
Ja, einfacher gesagt als getan.
Auf jeden Fall. Aber ich finde, das Wichtigste ist immer, das so zu erkennen. Betreibe ich die Selbstsabotage nach einer Trennung? Mache ich das eigentlich ekliger, als es ist? Vielleicht auch?
Ja, und es gibt ja viele, die auch generell nach so einer Trennung oder bei einer Trennung den Wunsch nach einem geregelten Abschluss haben, ne? Also, dass man irgendwie nach der Trennung auch das letzte Wort haben will oder dass man, ich weiß nicht, dieses abschließende Gespräch,
ja, wollte ich gerade sagen,
so als Wrap-up, wo man nochmal irgendwie drüber redet. Und ich meine, ich kann das schon verstehen, weil wenn man, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, Wochen, Monate, Jahre mit einer Person verbracht hat, dann ist es, glaube ich, auch richtig komisch, einfach so zu sagen, okay, ciao, Kakao, das war's. Also je nachdem, wie du sagst, ne, können da auch Kinder, Immobilien, Haustiere also dahinter stehen. Aber auch wenn man, keine Ahnung, nur sich zu zweit hat, ist es ja auch irgendwie, keine Ahnung, du schüttelst dir ja nicht die Hand, sagst ja, lebe wohl und dann geht man, oder?
Also manchmal bin ich der Meinung, das bringt nichts, das klärende Gespräch.
Ja, tut's auch nicht.
Weil ich mir manchmal denke, vor allem in dieser Dynamik noch, während der eine vielleicht noch in dieser Wutphase steckt, der andere sich akzeptieren will, der andere schon oder die andere schon viel weiter ist und so, man ist in ganz anderen Phasen in dieser Trennung.
Ja.
Und manchmal denke ich mir auch, wenn man zum Beispiel scheiße behandelt wurde, dann brauchst du kein klärendes Gespräch, dass dir die andere Person sagt, ja, ich habe dich scheiße behandelt, weil die das eh nicht sagen wird. Aber manchmal, je nachdem, was für eine Dynamik man hatte, kann es natürlich schon was bringen, um zu erklären nochmal, das und das waren meine Entscheidungen für meine Handlungen.
Ja, aber vielleicht auch, um eigentlich eben Guten nochmal auseinanderzugehen.
Oder so, ja.
Ich glaube, auch bei mir war das auch damals mit meinem Ex, dass wir mal kurz geschrieben hatten, auch wegen seiner Mama. wegen dem Krankheitsfall. Und er hat dann irgendwie auch noch mal geschrieben, ja, es wäre mal ganz cool, vielleicht können wir ja mal auf einen Kaffee trinken gehen. Und ich dachte mir eigentlich auch, mega cool, dazu ist es nie gekommen. Aber manchmal denke ich mir dann auch so, okay, es war irgendwie eine turbulente Zeit damals, natürlich auch für ihn, dass man so einmal so die Wogen glättet. Ich meine, auch für mich war es eine turbulente Zeit. Und ich meine, klar, da waren wir noch jünger. Also ich glaube, jetzt, das ist jetzt, also können wir beide mal drüber lachen und so. Ja. Aber irgendwie kenne ich das immer, dass es immer so dieses abschließende Gespräch, wo man dann vielleicht auch noch mal Sachen dem anderen übergibt, wie, keine Ahnung, ich meine, früher waren es dann noch die Pullis vom Freund und was weiß ich, so Sachen. Aber es war so das letzte Aufeinandertreffen. Und ich finde halt, das ist, ja, bringt das halt überhaupt was? Hast du ja auch schon gesagt, eigentlich nicht.
Also ich glaube, vor allem sollte man sich nicht auf Biegen und Brechen versuchen, wenn die andere Person das auch nicht will. Weil man braucht das eigentlich nicht. In deinem Kopf brauchst du es vielleicht, und dann denkst du, okay, wenn ich das hatte, dann habe ich irgendwie einen Grund an der Hand und dann kann ich weiterleben, aber so ist es meistens nicht.
Ja, und wir schaffen es tatsächlich nicht, die 45 Minuten einzuhalten, aber wir sind trotzdem gut in der Zeit. Und zwar, du hattest es ja schon kurz angerissen, es ist ja auch wichtig, ja, vielleicht für sich selber ein paar Lösungsansätze irgendwie mit an die Hand zu geben. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man auch seine Verhaltensmuster im Sinne der Trennung erkennt. Und zwar, was sagt denn auch unser Verhalten nach der Trennung über uns aus? Und als Beispiel haben wir zum Beispiel eben, man will die Kontrolle zurück. Ne? Also eine Beziehung kann ja auch was Kontrolliertes sein. Also beziehungsweise es war einfach der Alltag von einem und die Kontrolle ist weg. Und dann verlagert man diese Sache vielleicht auch in was anderes. Vielleicht, ja, ist man irgendwie sehr dramatisch, sehr leidend, ist auch immer am Stalken und gucken und macht vielleicht auch so Eifersuchtsposts, dann will man ja auch deutlich irgendwie Aufmerksamkeit, sei es jetzt vom Ex oder von wem auch immer. Also man möchte einfach wirklich die Aufmerksamkeit auf sich richten. Oder ist man auch so jemand, der verdrängt, der einfach so tut, als ob eigentlich fast nichts passiert ist, einfach so weitermacht im Leben und sagt, oh ja, alles in Ordnung, und vielleicht holt es einen später dann wieder ein. Und wichtig ist auch einfach, dass man mal akzeptiert. Also wir haben jetzt schon ganz oft darüber gesprochen, in der Trennung geht es sehr oft um den Verlust. Aber im Prinzip geht es halt eigentlich auch um Freiheit, weil eine Trennung ist nicht immer das Ende von etwas, sondern eben das Öffnen eines neuen Kapitels. Auch wenn das neue Kapitel halt erstmal mies anfängt. Ja, ich meine, natürlich, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und sich jemand von mir trennt, dann renne ich nicht raus und schreie, juhu, Freiheit. Also natürlich wird sich das wie ein Verlust für mich anfühlen. Aber es gibt doch immer diesen
manche
Spruch.
Manche vielleicht nicht.
Ja, weiß, stimmt. Ne? Manche denken sich so, ja, Jackpot, ja, endlich. Ich habe mich nicht getraut.
Genau, ich habe mich nicht getraut und es war irgendwie mein Gewinn.
Ja, also gibt's auch. Aber ich meine, den Spruch gibt's auch in allen anderen, weiß ich nicht, Fällen des Lebens. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Und so ist es auch bei Beziehungen. Wobei ich auch sagen muss, das ist natürlich emotional schon noch mal schwieriger, dann einfach so ein Schließen der Tür zu akzeptieren. Und du hattest ja zu Beginn auch noch mal kurz gesagt, dass wir so die Phasen der Trennung auch mal kurz vorstellen. Also ohne hier ins Detail zu gehen, aber wir haben ja auch kurz erwähnt, dass so eine Trennung auch wie so ein Todesfall sein kann, vom Gefühl her. Also wirklich nur vom Gefühl für einen selbst. Und es gibt ja auch da Phasen der Trauer. Und deswegen hatten wir da einfach mal recherchiert. Und zwar gibt es, also es gibt auch mal 5 Phasen, aber wir haben uns jetzt hier mal 7 Phasen der Trennung. Und zwar die erste Phase ist halt Schock. Ich glaube, das ist halt natürlich halt, wenn du verlassen wirst, vor allem der Schock. Kann vielleicht auch sein, dass wenn derjenige, der verlässt, irgendwann in der Beziehung den Punkt erreicht, wo es heißt, oh scheiße, eigentlich passt es nicht mehr, ich will mich trennen, dann ist man vielleicht auch unter Schock. Die zweite Phase ist Leugnen, also dass man das meistens gar nicht wahrnehmen möchte. So, nee, das kann ja nicht sein. Die dritte Phase ist dann Wut, also wirklich sehr emotional. Da oft auch diese Schuldzuweisungen, ne? Also wie kannst du das nur machen und du bist an allem schuld. Dann Phase 4 ist Gefühlschaos. Also wie wir schon gesagt haben, das Ganze ist sehr emotional verhaftet. Du weißt ja gar nicht, wie du in so einer Situation nach einem Regelbuch vorgehen sollst.
Nee, ich glaube, bei mir war das so ein bisschen bei Gefühlschaos so, im einen Moment hast du halt die Person und dann denkst wieder, ah, ich hätte ihn doch gern zurück und so. Doch, so, stimmt. Es geht hin und her und hin und her und du denkst eigentlich so, in einem Moment, boah, kommt die Wut und dann kommt wieder, boah, nee, boah, das, ich glaube, es war vielleicht doch das Richtige, nee, war es nicht. Und dann geht es so hin und her und ich glaube auch, dass zwischen den Phasen das definitiv auch mal wechseln kann. Also das heißt nicht, dass wenn man die Wut einmal überwunden hat, dass sie nicht wiederkommen kann. Ist, also es kann auch nochmal wiederkommen, aber grundsätzlich kann ich bestätigen, dass es so ungefähr auch bei, also mir lief das schon so ab.
Ja. Ja, und wie du sagst, meistens erinnert man sich ja dann bei so Themen auch immer an die guten Zeiten, die dann auch immer hochkommen.
Voll.
Wo du dann erstmal wieder denkst, oh scheiße, wie du sagst, zweifeln, war das richtig? Und dann im nächsten Moment denkst du dir, oh nee, war beste Idee. Ja.
Da muss man sich wieder ins Hirn holen, so warum hat das nicht funktioniert?
Mhm. Ja, da trifft halt viel sachliche Info auf Emotionalität zusammen.
Ja. Da finde ich mal ganz kurz noch als Einwand, bevor du die letzten drei Phasen sagst.
Mhm.
Wieder das Journaling.
Stimmt.
Weil ich hatte mir was durchgelesen, was vor 2 Jahren war. Und ich musste lachen über mich, sorry. Da dachte ich mir so, okay. Ja, dein Leben ist weitergegangen.
Ja, aber das ist
also
so,
so
gut.
Genau, und das fand ich aber sehr interessant. Ich meine, was heißt jetzt lachen? Aber klar, denke ich, habe ich das in dem Moment für absolut furchtbar so empfunden. Aber fand es jetzt sehr interessant, das halt rückblickend zu lesen. Und du da merkst, die Phasen machen schon Sinn und du kommst auch wieder da raus.
Ja.
Wenn du halt nicht diese Selbstsabotage etc. halt machst.
Ja, und damit kommst du nämlich schon direkt in die Phase 5, und zwar in die Akzeptanz, dass du dich einfach mit der Situation ja auch auseinandergesetzt hast und eben akzeptierst, um dann auch im Nachgang loszulassen, also Phase 6, und dann in der 7. Phase sozusagen zu dir selbst zu finden. Und zwar, ja, mit dir im Reinen zu sein, nicht mehr der Vergangenheit nachzuhängen und einfach weiterzumachen.
Ich bin in Phase 7 gerade.
Yes, Applaus, Applaus.
Ja, und ich würde sagen, zusammenfassend, wir haben ja immer so ein bisschen alles mal angerissen und ich glaube, da sind auch sehr viele individuelle Themen nochmal dabei, weil da super viel bei Beziehungen, vor allem bei Liebesbeziehungen zusammenhängt. Also es ist wirklich so ein Riesenfeld, wo man, glaube ich, mehr als 5 Stunden drüber reden könnte.
Easy.
Und da nochmal einzelne Folgen drüber machen könnte. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, tatsächlich kann man schon freundschaftlich auseinandergehen.
Das ist nicht dabei unmöglich. Bleibt es eine andere Sache.
Bleibt dabei, macht es Sinn. Und man muss sich, glaube ich, immer fragen, wie wir jetzt gesagt haben, ist man im Ego gekränkt? Welche Muster habe ich angewendet? Was kann ich für mich als Reflexion mitnehmen in die nächste Beziehung, dass ich das nicht wieder so mache? Was suche ich in einem neuen Partner, was ich im alten vielleicht wirklich vermisst habe, nicht gefunden habe? Bin ich selbst sabotierend und so weiter? Also die Punkte, die wir so angesprochen haben, glaube ich, helfen, auch wenn es eklig wird.
Ja.
So ein bisschen zu überlegen, wie kann ich da mental besser durchkommen und wie finde ich da einfach wieder raus und sehe halt Licht am Ende des Tunnels und gehe im besten Fall halt auch als besserer Mensch daraus.
Dazu werde ich jetzt nicht nochmal was sagen.
Ja, also wir haben auch schon Viertel nach 12.
Mit, ja, aber ich möchte diese Folge noch damit abschließen mit einer Frage an euch. Glaubt ihr, dass es wirklich die perfekte Trennung gibt? Ja, berichtet uns mal und dann hören wir uns nächste Woche.
Genau, und nächste Woche ist die Folge, die wir schon letzte Woche angeteasert haben.
Stimmt.
Mit der Gruppentherapie, das wird spannend.
Yes, da bin ich auch gespannt. Ciao.
Ciao.
Nice.
Nice.